Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Lennart Pyritz. Herzlich willkommen.
Ich bin, seitdem ich 14 Jahre alt bin, begeisterter Halter von verschiedenen Spinnentieren. Also nicht nur Vogelspinnen, auch weiterentwickelte richtige Radnetzspinnen, Geißelspinnen. Im Moment befinden sich so knapp 40 Spinnen in meinem Bestand zu Hause und nochmal ein weiterer Batzen von 20 bis 30 Tieren hier im Institut.
Der Biochemiker Tim Lüdecke, der da gerade zu hören war, hat seine frühe Begeisterung für Spinnen zum Beruf gemacht. Er erforscht Spinnengifte und welches Potenzial für neue Medikamente darin steckt. Dazu später mehr im Interview mit ihm. Außerdem stellen wir heute ein Frühwarnsystem gegen Wilderei vor, mit dem ein Forschungsteam aus den USA Tierarten schützen will, bevor die überhaupt ins Visier des illegalen Handels geraten. Zuerst schauen wir aber auf die aktuelle Corona-Lage, die sich immer weiter zuspitzt. In Lindau hat sich der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gerade mit seinen Fachkolleginnen und Kollegen aus den Ländern getroffen und beraten, wie sich die Winterwelle brechen lässt. Es ging um die 2G-Regelung in besonders betroffenen Regionen, um Teststrategien in Alten- und Pflegeheimen und ums Impfen. Wie lässt sich die noch immer bestehende Impflücke schließen und wie sieht es aus mit den Auffrischungs- oder Boosterimpfungen? Auf die sollen nun alle Geimpfte nach 6 Monaten ein Anrecht haben. Ist das aus wissenschaftlicher Sicht sinnvoll? Mein Kollege Arndt Reuning hat sich in die Fachpublikationen eingelesen und ist jetzt zugeschaltet. Arndt, welche Gruppen brauchen denn einen Booster am allernötigsten?
Ja, zum einen alle Menschen, die mit der Vakzine von Johnson & Johnson geimpft sind. Die ist ja zugelassen für eine einzelne Dosis und es hat sich gezeigt, dass das wohl nicht ausreicht gegen Delta. Im August hat das Unternehmen eine Pressemitteilung herausgegeben, der zufolge eine zweite Dosis dieses Vektorimpfstoffes die Immunantwort deutlich verbessert. Detaillierte Daten dazu, die wurden nicht veröffentlicht, aber es war wohl ein 9-facher Anstieg des Antikörpertiters nach der zweiten Dosis zu messen.
Wie sieht es aus mit Menschen mit einem schwachen oder geschwächten Immunsystem?
Ja, da gibt es 2 Gruppen, also ältere Menschen, deren Immunsystem einfach nicht mehr so gut funktioniert und Menschen, deren Immunsystem künstlich unterdrückt wird, zum Beispiel Transplantationspatienten. Bei denen sollen ja Abstoßungsreaktionen gegenüber dem neuen Organ vermieden werden und daher dämpfen die Mediziner deren Immunabwehr. In 2 Studien aus Frankreich wurde gezeigt, dass eine 3. Spritze tatsächlich einen Unterschied ausmachen kann. Im Fachblatt JAMA, da wurde berichtet, dass von Patienten, die gar keine Antikörper gebildet hatten nach 2 Dosen, zumindest die Hälfte auf eine weitere Dosis dann reagiert hat.
Sie haben ja auch die Älteren gerade schon erwähnt. Wie stark profitieren denn Menschen ab 60 oder 70 von so einer Boosterimpfung?
Dazu gibt es ganz gute Daten aus Israel, wo ja bereits zum Jahreswechsel 2021 mit der Impfkampagne begonnen wurde, mit der BioNTech-Vakzine. Und die Auffrischungsimpfungen, die wurden auch rechtzeitig gestartet. Im September nun erschien im New England Journal of Medicine eine Auswertung von rund 1,1 Millionen Menschen über 60 Jahren. Demnach zeigte sich 12 Tage nach der Drittimpfung schon eine Wirkung. Diese Menschen hatten nur 1/20 des Risikos, schwer zu erkranken, verglichen mit Gleichaltrigen, die nur 2-mal geimpft waren und 1/10 des Risikos für Infektionen. Und zu Beginn dieser Woche ist eine weitere Untersuchung aus Israel erschienen im Fachmagazin The Lancet. Das Studiendesign war hier ähnlich und wieder zeigte sich ein Nutzen der Verstärkungsimpfung hinsichtlich Krankenhauseinweisungen, schwerer Verläufe und Todesfälle. Diesmal waren auch jüngere Personen berücksichtigt, aber unterhalb von 40 Jahren, da waren die schweren Verläufe sowieso so selten, dass man die Wirkung der Drittimpfung nicht mehr verlässlich einschätzen konnte.
Heißt das, dass jüngere Menschen eigentlich nicht unbedingt eine Boosterimpfung brauchen? Die STIKO hat ja auch eine generelle Boosterimpfung erst ab 70 Jahren empfohlen. Jetzt haben die Gesundheitsminister von Bund und Ländern bei ihrem Treffen in Lindau dagegen entschieden, dass sie allen Menschen eben diese Boosterimpfung anbieten wollen.
Naja, da kommt es ein bisschen drauf an, was man denn mit dieser Impfung verhindern möchte, schwere Verläufe oder nur eine Ansteckung. Vergangene Woche ist dazu eine Veröffentlichung erschienen, auch wieder Daten aus Israel. Und das Forschungsteam dort konnte zeigen, der Immunschutz des Körpers selbst, der lässt nach über einen Zeitraum von 6 Monaten, und zwar in allen untersuchten Altersgruppen. Da steigt die Infektionsrate im Laufe der Zeit an, und zwar umso mehr, je länger die Impfung zurückliegt. Und für schwere Verläufe gilt das zwar auch, aber eben nicht ganz so stark. Also mit einer Verstärkungsimpfung für jüngere Menschen verhindert man vor allem Ansteckungen. Und das könnte natürlich natürlich dann wieder für Personen von Bedeutung sein, die im Krankenhaus oder im Pflegeheim arbeiten, damit sie nicht die besonders anfälligen Bewohner dort infizieren. Aber hier setzt dann sowieso eine Debatte um eine generelle Impfpflicht an diesen Einrichtungen ein, denn ein gewisser Prozentsatz der Pflegekräfte ist ja offenbar überhaupt nicht geimpft, wie wir nun mittlerweile wissen.
Die Politik, die scheint von der aktuellen Entwicklung der Corona-Zahlen dann doch irgendwie überrascht zu sein. Hinweise auf diese Entwicklung, die gibt es ja aber eigentlich schon länger.
Ja, also dass das Immunsystem mit der Zeit schwächer reagiert, darauf hat der Impfstoffhersteller BioNTech schon Anfang Juli dieses Jahres in einer Pressemitteilung hingewiesen, unter Verweis auf Daten aus Israel. Dort konnte zu diesem Zeitpunkt schon auf 6 Monate der Impfkampagne zurückgeblickt werden. Und BioNTech hat damals auch schon auf die Wirksamkeit von Verstärkungsimpfungen hingewiesen. Das Problem an sich war also bekannt, aber in den vergangenen Monaten sind die Zahlen und Fakten immer belastbarer, immer verlässlicher geworden.
Vielleicht noch zum Schluss die Frage. BioNTech hat ja schon vor Monaten angekündigt, an einem speziell auf die Delta-Variante zugeschnittenen Impfstoff zu arbeiten. Könnte der nochmal einen entscheidenden Unterschied in dieser gesamten Booster-Debatte spielen?
Eine BioNTech-Studie mit rund 10.000 Teilnehmern hat gezeigt, dass mit dem aktuellen Impfstoff als dritte Dosis sowieso schon eine starke Immunantwort hervorgerufen werden kann. So gut wie nach der zweiten Impfung. Und von daher sind diese angepassten Vakzine noch gar nicht nötig. Aber ja, BioNTech und auch Moderna, die arbeiten daran.
Arndt Reuning über den aktuellen Forschungsstand zu Booster- oder Auffrischungsimpfungen. Die Achtbeiner, die rufen bei vielen eher gemischte Gefühle hervor. Besonders schwarze Witwen oder Trichternetzspinnen, deren Gift auch menschengefährlich werden kann. Aber Spinnengifte sind extrem komplexe Gemische und manche Bestandteile daraus, die könnten in Zukunft auch als Grundlage für neue Wirkstoffe in Medizin und Industrie dienen. Vor kurzem ist im Fachjournal Biological Reviews jetzt eine Studie erschienen, die den aktuellen Forschungsstand zu Spinnengiften und ihren Anwendungsmöglichkeiten zusammenfasst. Hauptautor der Studie ist Tim Lüdecke, Leiter der Arbeitsgruppe Animal Venomics am Fraunhofer Institut für Molekularbiologie und angewandte Ökologie in Gießen. Mit ihm habe ich vor der Sendung telefoniert und zuerst gefragt, aus welchen Bestandteilen eigentlich Spinnengifte bestehen.
Also Spinnengifte sind wie die meisten aktiv giftigen Gifte hauptsächlich aus Proteinen und Peptiden, also aus Eiweißen, zusammengesetzt. Es gibt zwar auch einige Ionen darin, gelegentlich Metallionen beispielsweise, Salze und auch einige organische Verbindungen, solche Acylpolyamine beispielsweise, aber die überwiegende Mehrheit der Komponenten sind eben Peptide und Proteine. Und das liegt einfach daran, dass sie aktiv giftig sind, das heißt, die Gifte werden über die Beißwerkzeuge quasi beim Biss injiziert. Und das grenzt Spinnen von einer ganzen Reihe anderer Gifttiere ab, die passiv giftig sind. Beispielsweise der Feuersalamander als Amphibium ist passiv giftig. Ihm fehlt die Möglichkeit, aktiv das Gift zu injizieren. Bei solchen Tieren müssen die Moleküle viel, viel kleiner sein als solche Peptidbestandteile, weil sie sonst nicht effizient durch die Zellen und Gewebeschichten dringen können.
Wie viele Gifte von Spinnen sind denn bislang schon eingehend analysiert worden? Und dann auf der anderen Seite, wie viele Gifte sind da schätzungsweise noch unbekannt?
Also im Moment ist der Stand der Forschung der, dass derzeit etwa 50.000 Spinnen insgesamt weltweit bekannt sind. Von diesen sind etwa 150 nur näher hinsichtlich ihres Giftes untersucht worden. Das Gift einer einzigen Spinne kann aber bis zu 3.000 Komponenten enthalten. Also wir schätzen als Spinnengiftforscher, dass bis zu 10 Millionen neuartige Biomoleküle in den Giften aller weltweit vorkommenden Spinnen gefunden werden können. Und bisher sind davon lediglich 1.500 bekannt, also weit weniger als 1%. Entsprechend die überwiegende Mehrheit der Spinnentoxine sind unbekannt. Und was wir uns in den letzten Jahren eigentlich eingestehen mussten als Community, ist, dass wir über Spinnengifte in ihrer Gesamtheit, der gesamten Bandbreite zwischen den Arten eigentlich noch gar nichts wissen.
Es bestehen ja die Hoffnung, Spinnengifte oder Komponenten daraus medizinisch oder für andere Anwendungen gezielt einzusetzen. Wo wird das bereits gemacht?
In der medizinischen Forschung werden Spinnengifte so direkt noch nicht eingesetzt. Es befinden sich jedoch einige Kandidaten gerade auf dem Weg dorthin und sind in klinischen Studien auf verschiedenen Ebenen. Beispielsweise gibt es das Gift der australischen Trichternetzspinne, darin ist ein Toxin enthalten, das sehr wirksam in der Behandlung von Hirnschäden nach Schlaganfällen zu sein scheint und auch gleichzeitig ein sehr vielversprechender Kandidat für die lange Organkonservierung von Herzen vor Herztransplantationen ist. Toxine aus Vogelspinnen beispielsweise werden aber auch gerade zu neuartigen Schmerzmitteln umfunktioniert und tatsächlich ist ein Toxin aus einer afrikanischen Vogelspinne bekannt, das im Mausmodell zur Behandlung einer speziellen Form von Epilepsie eingesetzt wurde. Obwohl jetzt Spinnengifte so aktiv gerade erst auf dem Weg in die Anwendung sind, muss man aber sagen, dass einige Spinnentoxine, die isoliert worden sind, sehr spezifisch mit bestimmten Rezeptormolekülen interagieren, die bei wichtigen Krankheitsbildern wie chronischen Schmerzen oder Epilepsie eine Rolle spielen. Und diese isolierten Toxine haben indirekt zur Entdeckung vieler Medikamente geführt, weil man diese kranken Moleküle so im Labor mit diesen Toxinen quasi manipulieren kann und Krankheitswege aufklärt. Ein dritter Anwendungsbereich, wo jetzt die ersten Moleküle vor wenigen Jahren auf den Markt gekommen sind, ist der Bereich der Pestizidforschung. Es gibt tatsächlich die ersten spinnengiftabgeleiteten Pestizide, die sehr wirksam gegen Schadinsekten sind, aber beispielsweise Bienen nicht affektieren und im Gegensatz zu anderen Pestiziden sich in der Umwelt nicht anreichern, sondern abgebaut werden.
Jetzt haben wir über die einzelnen Komponenten, die einzelnen Toxine gesprochen, die in der medizinischen Forschung interessant sind. Für die Spinnen ist aber gerade die Kombination, die Mischung unterschiedlicher Komponenten entscheidend.
Viele Spinnentoxine sind alleine nur relativ schwach wirksam, werden aber dann durch zeitgleich mit injizierte Toxine in ihrer Wirkung verstärkt. Es ist auch so, dass viele Spinnentoxine in ihren Wirkungen zeitlich ineinander greifen. Also häufig ist es beispielsweise so, dass erste recht schnell wirksame, aber dafür nicht lang anhaltende Toxine eine schnelle Lähmung der Beute quasi bewerkstelligen. Und während die Wirkung dieser im Laufe der Zeit nachlässt, greifen in der zweiten Welle dann langsamer wirksame, aber dafür längerfristig wirksame Komponenten und gewährleisten die langfristige Lähmung des Beutetiers. Für die medizinische Forschung aber sind tatsächlich im Gegensatz dazu eher die einzelnen Komponenten spannend, weil einzelne Spinnengifte haben häufig ein sehr, sehr spezifisches Wirkungsspektrum und sind in dieser einen Funktion eben auch sehr effizient. Während dies bei der natürlichen Funktion der Spinnengifte in der Beutejagd nur ein kleiner Teilaspekt der Gesamtwirksamkeit ist, ist das für uns auf der Suche nach neuen Medikamenten aber absolut entscheidend.
Noch ein Ergebnis Ihrer Studie, die Giftgemische, die sind offenbar innerhalb einer Art auch individuell unterschiedlich. Die können von vielen unterschiedlichen Faktoren abhängen, zum Beispiel vom Alter, vom Lebensraum und vom Geschlecht der Spinnen. Was bedeutet das für die Erforschung dieser Cocktails? Macht es das nicht unwahrscheinlich kompliziert?
Ja, das bedeutet vor allem, dass wir auf der Suche nach neuen Medikamenten und neuen Molekülen insbesondere auch solche Faktoren berücksichtigen müssen. Wir müssen verschiedene Geschlechter, verschiedene Standorte, verschiedene Lebensstadien einfach berücksichtigen und diese Tiere auch einfach mitsammeln und von ihnen Gifte gewinnen. Weil wenn wir das nicht tun, besteht die realistische Chance, dass wir einfach uns zu früh festlegen und so wichtige Schlüsselmoleküle, die vielleicht eine vielversprechende Anwendungsmöglichkeit haben, auch einfach verpassen.
Wenn Sie einen Blick in die Zukunft wagen, werden wir in 10 oder 20 Jahren deutlich mehr über Spinnengifte wissen und sie dann auch tatsächlich häufiger in medizinischen Anwendungen einsetzen können?
Ich denke, dass wir in 10 oder 20 Jahren deutlich mehr über Spinnengifte wissen. Das liegt daran, dass zum einen die Community das Fehlen von wichtigen Informationen erkannt hat und immer mehr Leute sich diesem Thema widmen. Das hat zum anderen auch damit zu tun, dass wir mit neuesten chemischen analytischen Methoden ausgestattet sind, die es eben vor 5 bis 10 Jahren noch gar nicht gab. Also ich bin da sehr zuversichtlich. Weniger zuversichtlich bin ich jedoch dabei, dass wir in 10 bis 20 Jahren vielleicht auch mehr Medikamente auf dem Markt haben. Man muss sich klar machen, es dauert mindestens eine Dekade von der Entdeckung eines Biomoleküls bis hin zur Markteinführung. Das heißt, selbst wenn wir jetzt ein Molekül entdecken, können wir froh sein, wenn es in 10 Jahren überhaupt auf den Markt kommt. Also ich denke, noch weiter in die Zukunft wird es sicherlich weitere Medikamente aus Spinnengift geben. Aber ich denke, 10 oder 20 Jahre sind da eher ein bisschen zu kurz.
Wann könnte es Medikamente auf der Grundlage von Spinnengift geben? Der Molekularbiologe Tim Lüdecke mit Hintergründen und Einschätzungen. Das 6. große Artensterben der Erdgeschichte ist in vollem Gange. Und der Grund dafür, dass die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten mit beängstigender Geschwindigkeit schrumpft, ist der Mensch. Wir zerstören und vergiften Lebensräume und wir jagen und sammeln viele Tierarten in der Natur. Bislang wird oft zu spät reagiert, wenn eine Spezies dadurch existenziell bedroht wird. Ein Forschungsteam der University of Florida in Gainesville hat deshalb Eigenschaften identifiziert, die Arten besonders begehrt machen bei Wilderern und deren Kundschaft. Und diese Daten wollen die Wissenschaftler jetzt nutzen, um damit ein Frühwarnsystem zu entwickeln. Mein Kollege Joachim Budde mit den Einzelheiten.
Brett Sheffers hat lange in Südostasien gelebt. Er ist Experte für Naturschutzbiologie und die Tierwelt in den Tropen, arbeitet an der University of Florida in Gainesville und interessiert sich besonders für die Regenwälder, zum Beispiel in Indonesien. Doch dort fand er bei seinen Expeditionen statt unberührter Natur Silent Forests, stumme Wälder.
Many of the places were silent. There were no birds.
Da waren keine Vögel. Normalerweise sind diese Wälder bei Sonnenaufgang gefüllt mit dem Geschnatter und Gesang von Vögeln. Ich war in solch einem Urwald mit riesigen alten Bäumen. Keine Vögel, keine Geräusche, bis auf ein paar Insekten. Das an so einem Biodiversitäts-Hotspot zu erleben, wo man eigentlich 100 Vögel an einem Tag zu sehen bekommen sollte, ist wirklich schockierend.
And not see any birds is shocking.
Die Vögel von Jeffers dagegen auf den Märkten. Vogelschützer schätzen, dass auf der indonesischen Insel Java inzwischen mehr Vögel in Käfigen leben als in den Wäldern. Auch in Deutschland ist diese Art der Wilderei weit verbreitet. Unter den kriminellen Geschäften liegt der Wildtierhandel weltweit direkt hinter Waffen- und Drogenhandel.
The wildlife trade is a multi-billion-dollar industry.
Dieser Handel ist eine viele Milliarden Dollar schwere Industrie. Er ist durchorganisiert. Pflanzen und Tiere werden um die ganze Welt transportiert.
Globally.
Denn natürlich sind nicht nur Vögel betroffen. Ein klassisches trauriges Beispiel sind Schuppentiere. Diese Tiere haben während der Corona-Pandemie zusätzlich Aufmerksamkeit erhalten, weil sie kurz als Quelle des Erregers galten. Die Tiere sind als Delikatesse und wegen ihrer vermeintlichen medizinischen Bedeutung so begehrt, dass ihre Bestände zusammengebrochen sind.
Es bestand eine riesige Nachfrage für diese Tiere, und als sie zurückgingen, sprang der Handel auf die nächstverwandten Arten, sprang von asiatischen zu afrikanischen Schuppentieren.
Ob das ein allgemeines Muster ist, das haben Brett Jeffers und seine Kolleginnen nun gezielt untersucht.
Wir haben uns 32.000 Arten von Vögeln, Säugern, Amphibien und Reptilien angesehen. 5.000 oder 6.000 von ihnen werden momentan gehandelt.
Dabei haben sie herausgefunden, bestimmte Merkmale beeinflussen das Risiko einer Art, gewildert zu werden. Farbe, Gesang oder angebliche medizinische Eigenschaften treiben die Nachfrage mit erheblichen ökologischen Folgen.
Wenn etwas beliebt wird und die Nachfrage durch die Decke geht, kann man dabei zuschauen, wie eine Art, um die man sich vor 10 Jahren wenig Sorgen zu machen brauchte, die aber jetzt zu 10 oder 100.000 Exemplaren gehandelt wird, binnen weniger Jahre an den Rand des Aussterbens gebracht wird.
Dadurch kommen bislang Schutzmaßnahmen viel zu spät. Brett Jeffers will künftig besser vorbereitet sein.
Wir haben uns den Stammbaum der Arten angeschaut und Muster gefunden, mit denen wir vorhersagen können, welche Arten, die momentan nicht gehandelt werden, das größte Risiko haben. Wir haben 3.000 bis 4.000 Arten gefunden, bei denen die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass sie in Zukunft gehandelt werden. Das ist ein Frühwarnsystem. Wenn deine Cousins gehandelt werden, ist die Wahrscheinlichkeit auch bei dir sehr hoch.
Mit diesem System will er den Artenschutz vom Kopf auf die Füße stellen.
Wir dürfen nicht länger nur auf die Probleme reagieren. Wir müssen Lösungen finden, schon bevor wir sie brauchen. Wir sollten jetzt handeln. Mit unseren Informationen können wir vorausschauend Arten mit hohem Risiko überwachen und sozusagen mit dem Finger auf dem Knopf bereitstehen. Wir müssen schon bei kleinen Anstiegen im Handel mit diesen Arten Maßnahmen einleiten, um sie zu schützen.
Dafür fordert der Biologe eine bessere Finanzierung. Aber Geld aufzutreiben für Tierarten, die noch gar nicht bedroht sind, das ist schwierig.
Ein Beitrag von Joachim Budde. Und dass Wilderei und illegaler Vogelhandel auch in Deutschland profitable Geschäfte sind und große Probleme verursachen, ist Thema am Sonntag ab 16.30 Uhr in der Sendung Wissenschaft im Brennpunkt.
Forschung aktuell. Programmtipp.
Gucken wir mal. Ich gebe jetzt einfach mal einen Stieglitz zu verkaufen. Das ist einfach nur bei Google.
Wer Wildvögel fängt und verkauft, macht ein gutes Geschäft. Auf sein Körpergewicht gerechnet, bringt ein Stieglitz so viel ein wie Cannabis.
Das sind ja schon mal 155 Anzeigen, die das Wort Stieglitz enthalten. Das zeigt erstmal schon, es gibt einen großen Markt für Stieglitze, für lebende Stieglitze.
Auf den Schutz der Vögel nehmen die Hehler dabei wenig Rücksicht.
Es ist eine sehr schmerzhafte Prozedur, muss man auch sagen. Geht auch nicht selten mit Verletzungen des Vogelfußes einher.
Stille im Wald. Über illegalen Vogelfang in Deutschland. Wissenschaft im Brennpunkt. Am Sonntag um 16.30 Uhr.
Und hier geht es weiter mit den Wissenschaftsmeldungen des Tages heute von und mit Michael Stang.
Gestern hatte die britische Arzneimittelbehörde MHRA das Corona-Medikament Molnupiravir zugelassen. Es gilt als vielversprechendes antivirales Mittel, da es als Tablette eingenommen werden kann. Erste Studienergebnisse waren positiv. Heute teilte das US-Unternehmen Pfizer mit, eine Zulassung für eine Pille gegen Covid-19 auf dem US-Markt zu beantragen. Mit seiner experimentellen Tablette seien Krankenhauseinweisungen und Todesfälle mit dem Coronavirus um knapp 90% reduziert worden, teilte der Pharmakonzern mit. Unabhängig geprüfte Daten dazu liegen noch nicht vor.
Die Rising Star Höhle in Südafrika sorgt weiter für Überraschungen.
Im schwer zugänglichen Höhlensystem nahe Johannesburg hat das Paläanthropologie-Team um Lee Berger erstmals einen kindlichen Schädel der Art Homo naledi entdeckt. Wie die Universität von Witwatersrand mitteilte, ist der in 28 Stücke zerbrochene Schädel rund 250.000 Jahre alt und stammt von einem etwa 6-jährigen Kind. Erhalten sind unter anderem die Stirnpartie und das Schädeldach sowie Teile des Kiefers, zudem 6 Zähne.
Matthias Maurer muss weiter auf seinen Flug zur ISS warten.
Der Start des deutschen Astronauten Matthias Maurer zur internationalen Raumstation ISS verzögert sich erneut. Wie die US-Raumfahrtbehörde NASA mitteilte, wird die Rakete mit der SpaceX-Raumkapsel wegen schlechten Wetters nun frühestens am Montagabend um 21.51 Uhr Ortszeit vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida starten können.
Fast das gesamte Great Barrier Reef ist von einer Korallenbleiche betroffen.
Einer Studie im Fachblatt Current Biology zufolge hat sich das Korallensterben im Great Barrier Reef in Australien mittlerweile auf eine Fläche von 98% ausgeweitet. Nur 2% aller Korallen in der Weltnaturerbestätte seien noch nicht von Massenbleichen betroffen gewesen, seit das Phänomen im Jahr 1998 erstmals aufgetreten ist. Ursache sind den Daten zufolge vor allem der Klimawandel und die damit einhergehende Erwärmung der Ozeane.
Es gibt eine neue These zum Ursprung des Gehirns.
Und zwar könnten Zellen, die die Nahrungsaufnahme regulieren und die mikrobielle Umgebung kontrollieren, mögliche evolutionäre Vorläufer der ersten tierischen Gehirne sein. Diesen Vorschlag unterbreitet ein internationales Forschungsteam nach Zellanalysen von Schwämmen im Fachblatt Science. Demnach aktivieren bestimmte Zellen in den Verdauungskammern der Schwämme Gene, um mit Mikroben in der Umgebung zu interagieren. Dieses Verhalten fungiert als eine Art Schnittstelle für eine gezielte Zell-Zell-Kommunikation, und zwar in ähnlicher Weise wie der Austausch über Synapsen zwischen Nervenzellen im tierischen oder menschlichen Gehirn.
Der Anteil fettleibiger älterer Menschen in Deutschland ist deutlich gestiegen.
Besonders über 80-Jährige bekämen häufiger die Diagnose Adipositas, teilte das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in einem Bericht mit. Das Institut hat Zahlen von gesetzlich Krankenversicherten zwischen 2009 und 2018 erhoben. 2009 seien 6,4% der Männer zwischen 85 und 89 Jahren fettleibig gewesen. Im Jahr 2018 habe sich der Anteil auf 12,9% etwa verdoppelt. Bei Frauen in dem Alter ist ein höherer Anteil von der Diagnose betroffen. So wurden 2009 gut 8% dieser Frauen für fettleibig erklärt, 2018 waren es fast 15%. Bei Kindern und Jugendlichen hingegen scheint sich die Diagnosehäufigkeit von Adipositas allmählich zu verlangsamen.
Sternzeit, 5. November. Fred Whipple und die schmutzigen Kometen. Zu den beeindruckendsten Objekten am Himmel zählen Kometen, die strahlend hell mit ihrem Schweif am Firmament leuchten. Himmelsfans kamen zuletzt im Sommer des vergangenen Jahres in den Genuss, beim Kometen Neowise. In früheren Zeiten galten Kometen, die zumeist unvorhergesehen am Himmel auftauchten, als böses Omen. Die physikalische Natur dieser Körper war unbekannt. Wirklich enträtselt hat sie erst der US-Astronom Fred Whipple. Er kam heute vor 115 Jahren in einem Dorf in Iowa zur Welt. Ursprünglich hatte der Farmersohn wohl Tennisspieler werden wollen, doch seine Erkrankung an Kinderlähmung machte dies unmöglich und er widmete sich der Astronomie. Nach einem Studium in Los Angeles und Berkeley arbeitete Fred Whipple mehr als 70 Jahre am Harvard College Observatory. Er war an der Berechnung der Bahn des neu entdeckten Planeten Pluto beteiligt und interessierte sich für Asteroiden und Kometen. Unter dem Titel »Ein Kometenmodell« veröffentlichte er eine Reihe von Fachartikeln. Fred Whipple vermutete, dass Kometen keine kompakten, steinigen Körper sind, sondern recht lose Anhäufungen von Eis und Dreck. Er nannte sie scherzhaft schmutzige Schneebälle. 1986 hat Europas Raumsonde Giotto beim Vorbeiflug am Kometen Halley diese Theorie im Wesentlichen bestätigt, auch wenn heute eher von eisigen Dreckbällen die Rede ist. Fred Whipple hat den Triumph seiner Kometentheorie noch erlebt. 2004 ist er im Alter von fast 98 Jahren gestorben.
Das war Forschung aktuell für heute. Gleich hören Sie hier die Nachrichten und im Anschluss die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann der Stand der Verhandlungen bei der Klimakonferenz in Glasgow. Hier am Mikrofon war Lennart Pyritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.